Hallo und guten Tag. Mein Name ist Friedrich von Mansberg. Ich bin Dramaturg und Regisseur am Theater Lüneburg und verantwortlich für das Online-Opernprojekt Weiße Rose von Udo Zimmermann. Wenn das mal nicht Anlass genug ist, dieser 100. Geburtstag von Sophie Scholl, um sich dieser ganz besonderen Symbolfigur des deutschen Widerstandes einmal mehr, einmal neu und vielleicht auch anders zu nähern. Dieser 100. Geburtstag steht nämlich auch dafür, dass, was das Erinnern, Gedenken und Verstehen an die Verbrechen der Nazi-Diktatur im Dritten Reich angeht, etwas verändert. Nämlich, wir werden zunehmend weniger ZeitzeugInnen befragen können, uns erzählen lassen können von dieser Zeit. Das führt dazu, dass wir immer mehr die Geschichte von uns wegrücken und den Eindruck bekommen, es handelt sich um ein abstraktes Wissen, das mit uns nichts mehr zu tun hat. Und die historisch handelnden Persönlichkeiten, um die es in diesem Erinnern und Gedenken, in diesem Verstehens- und Lernensprozess geht, werden immer mehr zu Symbolen, zu Statuen, zu Chiffren und immer weniger zu lebendigen und differenziert zu betrachtenden, auch widersprüchlichen Menschen. Wer waren Hans und Sophie Scholl? Hans Scholl wurde am 22. September 1918 geboren, Sophie am 9. Mai 1921. Die beiden wachsen mit drei Geschwistern zusammen in einem christlich-humanistisch geprägten Elternhaus in Ulm auf. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten treten sowohl Hans in die Hitlerjugend ein, als auch Sophie in den Bund Deutscher Mädel BDM. Beide sind zunächst glühende AnhängerInnen der nationalsozialistischen Bewegung. Hans nimmt sogar am Reichsparteitag als Fahnenträger teil. Erst später, vor allem durch das Verbot der bündischen Jugend, wo beide aktiv waren, distanzieren sie sich von den Nationalsozialisten. Hans Scholl geht 1939 nach München, um dort Medizin zu studieren. Er freundet sich mit Alexander Schmorell, Christoph Probst und Willi Graf an, mit denen er später die Widerstandsgruppe Weiße Rose gründet, zu der später auch Sophie stößt, als sie 1942 ebenfalls nach München geht, um dort an der Universität Biologie und Philosophie zu studieren. Ab 1943 ist auch Sophie Mitglied der Weißen Rose und nimmt erstmals an der Herstellung eines Flugblatts teil, insgesamt des fünften der Weißen Rose. Dieses wird maßgeblich geschrieben von Professor Kurt Huber, ein Professor für Psychologie und Philosophie, der an der Münchner Universität lehrt. Das sechste Flugblatt der Weißen Rose wird am 15. Februar fertig und Hans und Sophie Scholl verteilen es in der Münchner Universität am 18. Februar. Dabei werden sie vom Hausmeister entdeckt und denunziert. Sie werden verhaftet. Am 22. Februar folgt der Prozess vor dem Volksgerichtshof. Hans und Sophie Scholl werden gemeinsam mit Christoph Probst zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Das Urteil wird noch am gleichen Nachmittag im Strafgefängnis München-Stadelheim vollstreckt. Am 19. April werden auch Alexander Schmorell, Willi Graf und Professor Kurt Huber zum Tode verurteilt.
Wir haben eine.
Udo Zimmermann leitete von 1985 bis 1990 die Werkstatt für zeitgenössisches Musiktheater an der Oper Bonn. Von 1990 bis 2001 war er Intendant an der Oper Leipzig, wo er auch herstammt. Zimmermann war ein Grenzgänger zwischen Ost- und Westdeutschland. Und so entstand die Weiße Rose 1986 für die Hamburgische Staatsoper. Zimmermann lässt sich von ganz unterschiedlichen musikalischen Einflüssen des 20. Jahrhunderts inspirieren, aber auch von sehr viel älteren musikalischen Einflüssen, also bis hin zu Bach, bis hin zur Gregorianik. Zimmermann schrieb neben der Weißen Rose, was seine bekannteste Oper ist, auch Der Schuhu und die Fliegende Prinzessin sowie Die wundersame Schusters Frau, also zwei eher märchenhaft geprägte Stücke, dazu Kammermusik sowie Vokal- und Orchesterwerke. Was war nun der zentrale Gedanke, als wir uns entschieden haben, die Kammeroper Weiße Rose von Udo Zimmermann online als Streaming-Angebot zur Verfügung zu stellen? Uns war von vornherein klar, dass es uns nicht darum gehen könnte, ein Bühnengeschehen einfach abzufilmen, sondern das Medium Film, die Tatsache, dass wir etwas mit Kamera aufnehmen und später im Internet zeigen werden, ernst zu nehmen und zu nutzen, um die verschiedenen Bedeutungs- und Erlebnisschichten, die in diesem Werk liegen, zu verstärken und zum Ausdruck zu bringen. Da ist zunächst die Ebene der Musik. Die Musik haben wir in der Woche vor Ostern diesen Jahres in Soest mit den dortigen Musikerinnen und Musikern und den beiden Sängern einstudiert und aufgenommen. Die Besetzung des Orchesters geht auf eine Produktion des dortigen Musikvereins Musik und Kultur Soest aus dem Jahre 2019 zurück. Die szenischen Aufnahmen haben wir dann in der Woche darauf im Theater Lüneburg, im T3 und draußen in der Natur gemacht. Die musikalische Ebene hat also ein Eigenleben und wir haben auch Bildmitschnitte hergestellt von diesen Tonaufnahmen. Dadurch, dass die Tonspur und die Bildspur voneinander getrennt sind, ist es uns möglich, das, was gesungen wird, als das zu zeigen und hörbar zu machen, was es denn nach dem Konzept von Udo Zimmermann eigentlich ist, nämlich ein innerer Monolog der beiden Protagonistinnen von Hans und Sophie Scholl. Nur in den Momenten, so haben wir uns das zurechtgelegt, in denen die beiden in ihren Gefängniszellen auf die Hinrichtung wartend tatsächlich quasi den leeren Raum ansprechen würden, sehen wir sie auch singen. Ansonsten hören wir sie singen, hören quasi die Stimmen in ihrem Kopf. Und dazu haben wir ergänzt die Möglichkeit mit Aufnahmen außerhalb des Theater Lüneburg, auch die Assoziationsräume sichtbar zu machen, die vor allem in Sophie Scholl eine große Rolle gespielt haben, nämlich ihre Erinnerungen an Naturerlebnisse, ihre Erinnerungen an Begegnungen mit ihrem Freund Fritz, aber auch die Ängste, die Sorgen, die Panik, die Hans mitgebracht hat, etwa aus seinem Fronteinsatz in Russland. Und schließlich haben wir ein weiteres Element der Soester-Inszenierung aus dem Jahr 2019 übernommen, nämlich vier Gemälde des in Soest geborenen expressionistischen Malers Willem Morgner. Willem Morgner ist leider viel zu früh gestorben. Er wäre sonst nach Einschätzung vieler ExpertInnen zu einem der führenden Expressionisten in Deutschland geworden. Er hat Kriegsbilder gemalt, Naturbilder gemalt, er hat aber vor allem sehr starke, sehr ausdruckskräftige, sehr expressive Gemälde mit religiösem Hintergrund hergestellt. Und das wiederum passt zu Hans und Sophie Scholl, weil deren Haltung ganz stark christlich geprägt ist. Sogar in diesen letzten Stunden ihres Lebens von einem Märtyrergeist geprägt. Sophie Scholl, so wird berichtet, hat in der letzten Nacht vor ihrer Hinrichtung geträumt, dass sie ein Baby einen steilen Berg hinauftrüge, als sich plötzlich eine tiefe Spalte, Erdspalte vor ihr auftut. Sie hat es gerade noch geschafft, dieses Baby auf der anderen Seite der Spalte abzulegen, bevor sie selbst in die Tiefe gestürzt ist. Das ist ein Bild von großer Symbolkraft, aber natürlich auch von starken religiösen Bezügen. Da trägt einer das Heil der Welt und opfert sich dafür selbst. Udo Zimmermann hat in seiner Oper sehr starke christlich-religiöse, auch kirchenmusikalische Bezüge hergestellt. Nicht umsonst nennt er sein Werk eine szenische Kantate. Und er zitiert an verschiedenen Stellen Bibelverse, die die beiden singen. Insofern ist der religiöse Bezug des Werkes und der spezifischen Sichtweise des Werkes auf diese beiden Figuren besonders stark. Im Kern der Inszenierung aber steht das Geschehen in den beiden Zellen, angenommen eine Stunde vor ihrer Hinrichtung. Sie betreten die Zellen, sie begegnen sich nur selbst, sie begegnen sich in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, in ihren Hoffnungen, in ihren Versuchen, das eigentlich nicht Aushaltbare aushaltbar zu machen, das eigentlich Unerklärliche erklärbar zu machen. Und so wird berichtet, schließlich ihre Zellen in großer Gelassenheit und Klarheit, im Bewusstsein, das Richtige getan zu haben und einem höheren Zweck gedient zu haben, zu verlassen. Diese Auseinandersetzung mit sich selbst haben wir versucht im T3 szenisch zu realisieren, von verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten. Und die spezifischen Möglichkeiten des Raumes des Kinder- und Jugendtheaters im Theater Lüneburg erlauben uns, dass gar kein Raum sichtbar ist, sondern dass wir wirklich wie aus einem schwarzen Nichts heraus auf diese beiden Menschen in ihren kleinen 3x3 Meter großen Zellen blicken können. Es war uns möglich, ganz nah ranzugehen, in ihren Gesichtern quasi zu lesen und sie nicht als singende Menschen in erster Linie zu sehen, sondern als Denkende, als Empfindende, als Suchende, als Verzweifelte, als sich Erinnernde. Das erlaubt eine große Intimität und das wiederum, so denken wir, rechtfertigt die Übertragung des eigentlichen Live-Geschehens Musik, Theater in die virtuelle, in die digitale Präsentationsform im Internet. Was bleibt also? Ein besonderes, vielschichtiges, neuartiges und hoffentlich berührendes Projekt, das mit den spezifischen Gegebenheiten von Theater im Corona-Frühjahr 2021 umgeht und einen intimen, nahen, fragenden und emotional berührenden Blick auf diese beiden historischen Figuren, auf diese beiden IkonInnen des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten erlaubt. Funktioniert das? Taugt das? Das werden Sie nur selbst beurteilen können. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen jedenfalls eine spannende Online-Opernstunde mit der Weißen Rose von Udo Zimmermann.